Woche 8. Ich war gerade bei der Frauenärztin und es ist erstmal alles gut, sieht erstmal alles gut aus.
Carla hatte ihren ersten Termin bei der Gynäkologin.
Es gibt einen Herzschlag, der Embryo hat sich in der Gebärmutter eingenistet, also erstmal alles genauso, wie man es haben will.
Der nächste Termin steht in 4 Wochen an. Carla dauert das zu lange, obwohl sie das alles schon aus ihrer ersten Schwangerschaft kennt.
Ich hätte gedacht, dass man vielleicht in der zweiten Schwangerschaft mehr Vertrauen hat, aber ich empfinde diese Anfangsphase jetzt eigentlich wieder genauso unsicher wie damals.
Diese Sorgen und Unsicherheiten kennen viele. Ich weiß noch eine Freundin von mir, die hat sich einfach verweigert, sich zu freuen in den ersten Wochen. Also die war so, ja, ich bin schon schwanger, aber nein, ich denke noch nicht darüber nach, dass ich tatsächlich schwanger bin.
Und andererseits kann man halt auch nicht viel kontrollieren in dieser Phase. Also so ein Arzttermin ist auch immer nur so eine scheinbare Sicherheit. Es kann eben noch viel passieren und gerade kommt mir diese Anfangszeit gerade unendlich vor.
Ich erinnere mich auch noch genau daran, dass ich eigentlich die ganzen ersten Wochen gefühlt jeden Tag gezählt habe. Also so, oh mein Gott, ich bin jetzt in Woche 5. 5+3, oh mein Gott, Woche 6. Ah, Schwangerschaftswoche 7 geht los. Jeder Tag, jede Woche war so viel länger, als nicht schwanger zu sein. Ich meine, in einem selbst passiert so viel. Und von außen ist das ja gar nicht wirklich erkennbar. Die ersten 3 Monate meiner Schwangerschaften haben sich einfach ewig gezogen. Aber warum fiebern alle eigentlich so dem Ende der 12. SSW entgegen? Hi, mein Name ist Dina. Willkommen zurück bei Prego, 40 Wochen Hormone. Der Podcast, der dich Woche für Woche bei deiner Schwangerschaft begleitet. Wir sind in Schwangerschaftswoche 8. Heute sprechen wir mit der Gynäkologin Mandy Mangler über die allererste Untersuchung. Weil die steht jetzt an und ist ein echter Meilenstein. Das ist SSW 8. Ab zur Gyn. Diese Woche war dir vielleicht wieder schlecht. Und vielleicht bist du auch wieder unverhofft im Supermarkt oder am Schreibtisch eingeschlafen. Für beide Symptome ist der starke Anstieg von einem Hormon mitverantwortlich. Progesteron. Damit die Schwangerschaft erhalten bleibt, wurde dieses Hormon die letzten Wochen viel mehr als sonst produziert. Diese gesteigerte Produktion hat exklusiv für dich der sogenannte Gelbkörper übernommen. Jetzt aufgepasst. Der Gelbkörper gibt seine Aufgabe ab, weil jetzt gibt's ein neues Organ, das das übernehmen soll. Die Plazenta. Zwischen Schwangerschaftswoche 8 und 11 übernimmt immer mehr die Plazenta die Progesteronproduktion. Diese Übergabe nennt sich Luteoplazentarer Shift. Bisschen komplizierter Name, aber wen es interessiert.
Luteo in Luteoplazentar steht für Corpus Luteum, also Gelbkörper, und Plazenta eben für Plazenta. Und Shift, also Verlegung oder Wechsel, heißt das Ganze, weil die Progesteronproduktion von einem Ort an den anderen verlagert wird.
Dieser Shift ist eine echte Herausforderung für deinen Körper. Der Gelbkörper muss so lange weiter produzieren, bis die Plazenta stark und groß genug ist, um das bald selbst in die Hand zu nehmen. So lange befinden sich Gelbkörper und Plazenta in der Übergabe. Dass die Plazenta überhaupt die Progesteronproduktion übernehmen kann, dafür sorgt übrigens auch Progesteron. Und zwar hilft es der Plazenta, sich richtig einzunisten. Ohne Progesteron keine funktionierende Plazenta. Ohne Plazenta nicht genügend Progesteron. Die Plazenta übernimmt zwischen der 12. und der 13. SSW die Zügel. Dann ist der luteoplazentare Shift vollzogen und es kommt ein bisschen Ruhe in den Hormonhaushalt. Einige Schwangerschaftssymptome nehmen wahrscheinlich ab. Die Schwangerschaft gilt als stabil und das bringt natürlich auch emotional eine große Erleichterung. Genau deswegen fiebern viele auch so dem Ende der 12. SSW entgegen. Ruhe reinbringen kann bis dahin aber oft nur eins: die Erstuntersuchung bei der Gynäkologin. Ich bin in einem Berliner Krankenhaus. Wer trinkt denn hier so viel Cola?
Ja, ne? Fragt man sich. Also wollt ihr so, was wollt ihr?
Ich bin in einer Abstellkammer in einem Krankenhaus in Berlin. Mandy Mangler und ich sitzen auf Cola-Kästen und haben uns hier fürs Interview zurückgezogen. Mandy ist...
Ich bin Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin an 2 Vivantes-Kliniken in Berlin.
Vielleicht kennt ihr ja Mandys Stimme. Sie hat einen eigenen Podcast, der heißt Gyncast.
Also ich persönlich finde Schwangersein jetzt nicht so wahnsinnig toll. Das hat tolle Aspekte auch, aber
Mandy war selbst schon oft schwanger.
Man wird halt irgendwie größer, unbeweglicher irgendwie und muss die ganze Zeit auch aufpassen, was man isst und trinkt und was weiß ich. So, das ist jetzt, also es gibt ganz glückliche, zufriedene Schwangere, die das ganz toll finden. Ich gehöre nicht so dazu. Ich fand es jetzt auch nicht super schlimm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich lieber nicht schwanger. Ist irgendwie selbstbestimmter.
Als Gynäkologin führt Mandy auch Vorsorgeuntersuchungen durch. Sie weiß also genau, was bei der Erstuntersuchung auf Schwangere zukommt.
Bei der ganz ersten Untersuchung guckt man nur, ist die Schwangerschaft in der Gebärmutter, gibt es ja auch außerhalb der Gebärmutter. Und zum Beispiel sieht man schon den kleinen Herzschlauch pulsieren. Und dann kann man sagen, okay, das ist eine vitale Schwangerschaft, die in der Gebärmutter sitzt.
Es wird also gecheckt, dass der Embryo lebt und ausgeschlossen, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist. Außerdem kontrolliert die Gyn so Basiswerte wie dein Gewicht und den Blutdruck. Und du musst in einem Becher pinkeln. Im Urin wird unter anderem geschaut, dass die Eiweiß- und Zuckerausscheidung normal sind und man keine Blasenentzündung hat. Ich fand das immer ganz komisch, mit diesem Plastikbecher auf dem Klo zu verschwinden. Und dann habe ich immer überlegt, schreibe ich mit dem Edding jetzt meinen Namen drauf, wenn der Becher noch leer ist oder wenn ich schon reingepinkelt habe? Und wie hoch ist das Risiko, dass ich ihn dann außersehen verschütte? Und wie voll muss der eigentlich werden? Wie macht ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Naja, jedenfalls, es wird auch Blut abgenommen und geguckt, ob die Eisenwerte in Ordnung sind. Schwangere haben nämlich einen höheren Eisenbedarf, um den Embryo und die Plazenta zu versorgen. Und auch etwas, was sehr wichtig und aufregend ist, der ET wird bestimmt. Das ist der errechnete Entbindungstermin. Das ist der erste Tag der letzten Periode plus ungefähr 280 Tage, also je nachdem, wie lange dein Zyklus ist. Und du bekommst einen Mutterpass. Und das hat für mich wirklich irgendwie was verändert, weil plötzlich läuft man mit so einem kleinen Büchlein durch die Gegend und da steht einfach Mutterpass drauf und dann fühlt sich's irgendwie so richtig offiziell an. Okay, aber das wirklich Wichtigste am Gyn-Termin ist ja wohl der Ultraschall.
Ab dem frühesten Zeitpunkt sieht man einen kleinen schwarzen Kreis. Das ist die Fruchthöhle, da ist Flüssigkeit drin, deswegen sieht es schwarz aus im Ultraschall und es ist einfach eine runde Kugel, die schwarz ist.
Diese Fruchthöhle ist das erste Zuhause vom Embryo. Aus ihr wird in ein paar Wochen die Fruchtblase. Wenn die Fruchthöhle zu sehen ist, das kleine Herzchen schlägt und der Embryo es sich in der Gebärmutter gemütlich gemacht hat, sieht alles gut aus. Aber Mandy hat auch schon mehr entdeckt.
Ja, es ist auch schon passiert, dass Menschen mit einem Embryo gerechnet haben und dann waren es zwei oder drei. Jetzt gibt es in Berlin gerade eine Person, die mit 5 Lingen schwanger ist. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung.
Bei mehreren Embryos kann es mehrere Fruchthöhlen geben. Eineiige Mehrlinge können sich aber auch eine Höhle teilen. Wenn es mehrere Herzschläge gibt, ist sowieso sicher, da wachsen gerade Geschwister heran. Aber es gibt auch Situationen, da überbringt Mandy nicht die News, dass jemand mehrfach schwanger ist, sondern überhaupt schwanger.
Wenn Frauen nicht damit rechnen, dass sie schwanger sind, dann ist es natürlich so, dass es aus meiner Perspektive gut ist, ihnen so nüchtern wie möglich das mitzuteilen, damit sie die Möglichkeit haben, ihre eigene Reaktion, also dass es nicht eine gefärbte Reaktion ist, wenn ich sage, oh toll, sie sind schwanger, ne? Dann ist es was anderes, als wenn ich sage, Mensch, jetzt sind sie ungeplant schwanger geworden, ist ja blöd. Deswegen versuche ich möglichst nüchtern, ohne irgendwelche Emotionen das zu transportieren, dass Raum besteht für eigene Gefühle und denen Platz zu geben. Weil das ist ja nicht mein Leben. Ich kann ja nicht für diese Person entscheiden, ob das jetzt gut ist oder schlecht oder wie auch immer.
Ich hatte wirklich schon sehr viele sehr unangenehme Situationen durch das, was mir ÄrztInnen, auch im Besonderen GynäkologInnen gesagt haben. Aber genau deswegen muss ich sagen, ich mag dieses Mindset. Also so dieses, hey, ich bin nur die Ärztin, ich sollte mich zurückhalten mit starken Reaktionen, vor allem auch mit emotionalen Reaktionen zur Schwangerschaft.
Also ich versuche immer nicht ungefragt Ratschläge zu geben, weil das kann natürlich die tollste Erfahrung sein der Welt für eine Person. Und wenn dann irgend so eine abgeklärte Gynäkologin kommt und sagt, irgendwas sagt, was, dann kann das ja auch unschön sein. Also wenn mich jemand fragt, dann versuche ich schon meine Meinung zu transportieren. Und ich glaube, dass ich halt einen nüchterneren Blick auf Schwangerschaft und Geburt habe, weil ich den ganzen Tag damit zu tun habe und weil ich auch sehe, wie sehr das biografisch einschneidend ist, aber auch körperlich und so. Und deswegen, klar, wenn mich jemand fragt, dann versuche ich das schon zu transportieren.
Gibt es etwas, was du schwangeren Personen gerne sagen wollen würdest, bevor sie sich dazu entscheiden, schwanger zu werden?
Ich habe zum Beispiel auch, ich habe 5 Kinder und 2 davon sind weiblich, also Töchter, die, wo ich mich auch wirklich irgendwie fürchte vor dem Zeitpunkt, wo die zu mir kommen und mich fragen, soll ich ein Kind bekommen? Also falls sie mich überhaupt fragen, hoffentlich fragen sie mich nicht, weil ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so viel, was es von uns Frauen abverlangt, dass die Antwort nicht einfach ja ist.
Mandy sagt, die Antwort, die sie geben würde, wäre:
Guck's dir genau an und entscheide dann, was zu deiner Biografie am besten passt. Aber es ist weder rosa flauschig, es ist auch kein blutiges Spektakel, wie andere sagen.
Mandy wünscht sich, dass ganz grundsätzlich mal nüchterner auf das Thema geschaut wird und dass wir uns alle mal fragen,
was leisten diese Frauen da eigentlich für uns als Gesellschaft? Wir alle sind geboren worden von einer Frau, die Großes geleistet hat in Schwangerschaft und während der Geburt, und wir sollten das viel mehr zu schätzen wissen, auch alle.
Danke, Mandy. Von Mandy hören wir in diesem Podcast natürlich noch häufiger. Freu dich drauf. Aber bevor wir hier Klappe zumachen, müssen wir erst nochmal eine Runde erfahren, was denn diese schöne Woche so los ist bei unserem kleinen Embryo.
Hallo Dina.
Hey Fenna.
Schwangerschaftswoche 8. Und unser Embryo ist jetzt ungefähr 1 Zentimeter bis 1,5. Das ist ungefähr so klein wie eine Himbeere. Und wiegt jetzt 1 Gramm. Das sind natürlich nur Richtwerte. Wenn das also mal anders ist, darf man sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber die Größen können natürlich variieren. So wie auch die Größen von Himbeeren.
Okay, und wie sieht der Embryo jetzt eigentlich aus? Hat er immer noch so einen riesigen Kopf?
Ja, der ist wirklich immer noch überproportional groß. Und was ich total interessant finde, die Augen, die sind seitlich am Kopf, noch nicht vorne. Die wandern langsam nach vorne, aber am Anfang sind die seitlich angesetzt. Bisschen wie bei einem Huhn. Apropos Augen, diese Woche fangen auch die Augenlider an, sich langsam auszubilden. Die Augen sind noch offen, aber fangen an, jetzt Augenlider zu bekommen. Und außerdem sieht man auch schon Nasenlöcher, Ohren, Lippen. Und was richtig krass ist, die ersten Ansätze von Fingern und Zehen. Die sind aber noch zusammengewachsen. Ja, und auch erste Muskelbewegungen sind schon möglich. Was krass ist, also klar, wir haben ja schon geredet über die Herzmuskeln, aber auch die anderen Muskeln bewegen sich jetzt langsam.
Davon merkt man aber nichts, oder?
Das ist super unterschiedlich, wann das anfängt, dass Schwangere das Kind in ihrem Bauch spüren. Aber in der Woche 8 ist das eigentlich unmöglich.
Okay, das heißt, wenn du jetzt gerade irgendwas spürst, nein, es ist nicht dein Baby. Vielleicht ist es einfach nur Luft im Bauch, richtig?
Ganz genau.
Wenn du eine Sache aus dieser Episode mitnehmen willst, dann das. Beim luteo-plazentaren Shift übernimmt die Plazenta nach und nach die Produktion von Progesteron. Zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche ist dieser Shift vollendet. Nächste Woche geht es um ein Thema, das oft ausgespart wird, wenn es um Schwangerschaft geht. Wir sprechen mit Creatorin und Podcasterin Toya Diebel über ihre erste Schwangerschaft, in der sie erlebt hat, wie es ist, wenn die Schwangerschaft plötzlich endet.
Das ist halt so im Leben, dass nicht alles immer funktioniert. So Try and Error, das ist halt auch bei Schwangerschaften so. Und das hat mir einfach geholfen, dass ich wusste, okay, diese Schwangerschaft, die habe ich jetzt bekommen, dieses Kind habe ich bekommen, weil ich eine Fehlgeburt hatte.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gern, zum Beispiel auf Apple Podcast oder Spotify. Dann verpasst du keine Schwangerschaftswoche mehr. Und klar, wenn du Menschen kennst, die gerade ein Baby erwarten, dann teil den Podcast mit ihnen. Mein Name ist Dina Rothenberg. Prego 40 Wochen Hormone ist eine Produktion von ACB Stories.